Wir wollen jetzt gemeinsam aus Gottes Wort lesen und ich lese aus Johannes 15, die Verse 1 bis 16. Überschrieben ist das alles mit der Weinstock und die Reben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet in meinem Namen. Amen.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, lieber Vater, dass du deinen Sohn als lebendiges Wort in diese Welt gesandt hast, als sichtbares, hörbares Wort, das uns offenbart hat, wie du, Gott, uns liebst und wie weit du bereit bist zu gehen, um uns deine Liebe zu zeigen, um uns mit dir selbst zu versöhnen. Und jetzt bitten wir dich, Herr, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du uns Jesus offenbarst in diesen Worten und dass du uns veränderst, Herr, so wie du es durch dein Wort gedacht hast. Amen. Frucht bringen durch die Nähe zu Jesus. Im Johannesevangelium offenbart sich Jesus 7-mal. In ganz besonderer Weise. Und zwar, indem er Bilder gebraucht für sich selbst, die seine jüdischen Zuhörer sofort mit Ereignissen und Verheißungen aus dem Alten Testament in Verbindung bringen konnten. Es sind 7 Bilder, die Jesus verwendet, um auf seine Göttlichkeit hinzuweisen. Und um das zu tun, auf seine Göttlichkeit hinzuweisen, beginnt Jesus diese Bilder mit den Worten: Ich bin. Auch an anderen Stellen gebraucht er diese Worte Ich bin, um auf seine Göttlichkeit hinzuweisen. Einmal zum Beispiel in Johannes 8, Vers 24 sagt Jesus zu seinen Zuhörern: Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Mit anderen Worten, sie werden nicht gerettet werden, wenn sie nicht erkennen, dass er der Ich bin, also der Gott des Alten Testaments ist. In unseren Ohren klingt das erstmal nicht überzeugend. Also wenn ich heute Morgen hier angerufen hätte und gesagt hätte: Hugo, ich bin heute Morgen etwas später. Ne, sag den anderen Bescheid, ich bin heute Morgen etwas später. Dann hätte Hugo bestimmt nicht unterstellt, dass ich mich für den Gott des Alten Testaments halte. Das klingt für uns erstmal ein bisschen weit hergeholt, wenn Jesus sagt: Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Aber dabei müssen wir bedenken, dass zur Zeit Jesu im Alltag erst einmal aramäisch gesprochen wurde, nicht hebräisch. Jesus hat aramäisch gesprochen, die Jünger haben aramäisch gesprochen, nicht hebräisch. Doch während der Gottesdienste, wenn von göttlichen Dingen gesprochen wurde, wurde vorwiegend hebräisch gesprochen, wurden hebräische Begriffe benutzt. Gott hat sich im Alten Testament seinem Volk Israel als der Ich Bin, der Yahweh, zu erkennen gegeben. Und wenn man die Evangelien aufmerksam genug liest, sieht man, dass die Israeliten zur Zeit Jesu Worte genau in diesem Sinn verstanden hatten. Denn genau in diesem Gespräch, in dem Jesus zu den ungläubigen Israeliten sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben, in demselben Gespräch sagt er auch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Woraufhin einige der Zuhörer so wütend wurden, dass sie versuchten, ihn wegen Gotteslästerung zu steinigen. Also es wird deutlich, dass sowohl durch den Kontext der Situation als auch durch die Sprache, nämlich hebräisch statt aramäisch, und durch den Gebrauch der Worte Ich Bin, deutlich wurde, was Jesus meinte, was er aussagen wollte. Und so gibt es im Johannesevangelium mehrere Stellen, in denen Jesus den Anspruch erhebt, der große Ich Bin zu sein, der Bundesgott Jahwes, der sein Volk Israel erwählt, erlöst und heimgesucht hat. Und es gibt eben 7 sehr wichtige Stellen, in denen Jesus diese Worte mit Bildern aus dem Alten Testament verknüpft, in denen er zeigt, ich bin auch die Quelle allen Guten. Ich bin die Antwort auf all eure Bedürfnisse. Ich bin Gott, der alles stillt, was ihr braucht. Ich, Benjamin, bin mal die Aussagen durchgegangen, in denen Jesus seine messianischen Ansprüche deutlich macht und in denen er nicht nur sagt, wer er ist, sondern in denen er auch Versprechen gibt an diejenigen, die an ihn glauben und in denen er Warnungen ausspricht an die, die ihn ablehnen. So ist Jesus zum Beispiel das Brot des Lebens. Er ist also das wahre Manna des Alten Testaments, das vom Himmel herabgekommen ist und die Hungrigen satt macht. Johannes 6, Vers 35. Wer nicht zu Jesus kommt, um bei ihm seinen geistlichen Hunger zu stillen, wird kein bleibendes Leben haben. Jesus ist das Licht der Welt, die Feuersäule in der Wüste und die Rettung in einer finsteren Welt für alle, die an ihn glauben. Aber wer nicht daran glaubt, dass er der einzig wahre Retter ist, wird ein Leben ohne Hoffnung führen und am Ende in seinen Sünden sterben. Jesus ist das Tor zu den Schafen. Pastoren oder Leiter, die ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus in die Gemeinde kommen, werden sich als große Gefahr für die Gemeinde herausstellen. Jesus ist der gute Hirte, von dem das Alte und das Neue Testament spricht. Er kennt seine Schafe und ruft jeden Einzelnen beim Namen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird niemals sterben. Wenn du aber nicht zu ihm gehörst, wirst du in Ewigkeit verloren gehen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der menschgewordene Sohn Gottes. Es gibt keinen anderen Retter als ihn und keinen anderen Zugang zu Gott. Wenn du zu Gott kommen willst, dann ist Jesus der Richtige. Wenn du ein verändertes Leben haben willst, er ist der Richtige. Und das führt uns zu unserem Abschnitt und zur letzten Ich-Bin-Aussage Jesu. Ich bin der Weinstock. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Während Jesus diese Worte sprach, befand er sich gerade mit seinen Jüngern auf dem Weg durch die ruhige nächtliche Stadt Jerusalem. Sie hatten gerade den Obersaal verlassen, in dem sie das Abendmahl gefeiert haben, das letzte Passafest. Die Menschen in Jerusalem feierten gerade mit ihren Familien zu Hause das Passafest. Und so war Jerusalem relativ ruhig, still. Und Jesus und seine Jünger bewegten sich gerade Richtung Kidrontal, auf den Garten Gethsemane zu. Der Weg führte sie vorbei an der großen goldenen Weinrebe, die den Eingang zum Allerheiligsten des Tempels schmückte. Beim Tempel am Eingang des Allerheiligsten hing nämlich ein riesiger Leinenvorhang. Und am Eingang bei diesem Vorhang, da waren riesige violette, scharlachrote und blaue Blumen draufgestickt. Und darüber hingen massive Ketten aus Gold. Und über diesem Vorhang, neben diesen Ketten, war ein gewaltiger Weinstock aus purem Gold dran geschmiedet. Dieser Weinstock war symbolisch für das Volk Israel. Wohlhabende Bürger hatten die Möglichkeit, durch Goldgeschenke diesen Weinstock zu erweitern, durch goldene Ranken oder Trauben oder Blätter. Der jüdische Historiker Josephus erzählt sogar, dass einige der Trauben mannshoch waren. Also man konnte sich sozusagen, wenn man ein reicher Bürger Jerusalems oder der Umgebung war, konnte man viel Gold geben. Und manche, muss man sich nur vorstellen, wenn so eine Traube zum Beispiel 1,50 Meter oder sowas hoch war, wie viel Gold da drin stecken musste. Und so haben sich manche Leute Ansehen und ihrer Meinung nach auch Anerkennung bei Gott gekauft. Und während Jesus und seine Jünger diesen Weg gingen und an diesen großen Weinstock dachten, und vielleicht nebenbei noch die Reben betrachteten, die an der großen Stadtmauer wuchsen, sprach Jesus diese Ich-Bin-Worte. Und in diesem letzten Ich-Bin-Wort behauptet Jesus nicht einfach nur ein besonderer Teil der Geschichte Israels zu sein, sondern er erhebt den Anspruch, ich bin das wahre Israel selbst. Ich bin dieser Weinstock. Das führt mich zum ersten Punkt. Zu Gottes erwähltem Volk zu gehören heißt, zu Jesus selbst gehören. Der Weinstock und der Weinberg waren im Judentum wichtige Bilder und wurden immer für den Bund zwischen Gott und Israel verwendet. Der Weinberg wird von Gott gepflanzt und gepflegt im Alten Testament, damit er Frucht bringt, damit sich diese Frucht auf andere Nationen auswirkt. So lesen wir zum Beispiel in Psalm 80, wie Gott den Weinstock in Ägypten aushebt und ihn in Israel einpflanzt, damit er reiche Frucht bringt. Oder in Jesaja 5, Vers 1 bis 7, da schreibt der Prophet Jesaja in Gottes Auftrag ein ganzes Lied über den Weinstock. Aber dieser Weinstock will seine Frucht nicht bringen. Und dann heißt es in Vers 7, dieser Weinberg des Herrn ist das Haus Israels. Und Gott ist ganz erschüttert und traurig darüber, dass dieser Weinberg einfach seinen Ertrag nicht bringt. Und Gott haut ihn kaputt. Und in Jeremia 2, Vers 21 sagt Gott zu seinem Volk, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, als lauter echtes Gewächs, aber wie hast du dich mir verwandelt? Als ein entartetes Gewächs, ein fremdartiger Weinstock. Also dieses Thema des Weinstocks war für Israel und auch für die Jünger ein arg sensibles Thema. Die wussten ganz genau, dass hier eine Schwachstelle des Volkes lag. Sie wussten, dass sie ihre Berufung, Frucht für Gott zu bringen, nicht nachgekommen waren. Sie wussten, dass das der Grund dafür war, weshalb sie ins Exil geschickt wurden. Weshalb ihre Vorfahren so viel Leid ertragen mussten. Die Furcht vor noch so einem Ereignis des Exils hatte dazu geführt, dass die Sekte der Pharisäer entstanden war, die ihnen jetzt das Leben so schwer machten. Und deswegen Jesus auch so viel Ärger mit ihnen hatte. Und nun verwendet Jesus dieses Bild des Weinstocks, um ihr Gedanken, ihr Bild von Israel völlig auf den Kopf zu stellen. Er sagt, ich selbst werde diese Aufgabe des Weinstocks jetzt übernehmen. Ich selbst will die Frucht bringen, die ihr niemals bringen könnt. Und zwar indem er durch seine Reben und in seinen Reben neues Leben hervorbringt. Wir müssen dabei bedenken, dass die meisten Israeliten ihre heiligen Schriften viel, viel besser kannten als wir unsere Bibel. Also viele von euch kennen die Bibel sicherlich gut, aber die Israeliten kannten teilweise die Schriften auswendig, in- und auswendig. Selbst wenn die keine Schulpflicht hatten, selbst wenn die viele von ihnen nicht wirklich lesen konnten, gerade die Mädchen, haben die wirklich die Texte damals auswendig lernen müssen. Die kannten ihre Geschichte, die kannten die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Außerdem hatten sie nicht so viele Ablenkungen wie wir heute. Es gab keinen Fernseher, keine Handys, Kinder, keine Bundesliga. Sie kannten ihre Geschichte und ihre Bibel und sie waren sehr, sehr gut mit dem Thema des Weinbergs vertraut. Und Jesus hatte dieses sensible Thema mehrmals aufgegriffen. Zum Beispiel bei seinem Gleichnis von den bösen Pächtern des Weinbergs, wo ein Besitzer eines Weinbergs ihn verpachtet hat an Arbeiter, an Männer sozusagen, die den Weinberg bearbeiten lassen. Und dann will er seinen Ertrag holen und er schickt einen Abgesandten und den töten diese Pächter. Und sind der Meinung, dann gehört er ja uns. Also was für eine Denkweise. Und dann schickt er einen Abgesandten nach dem anderen, die den Ertrag holen sollen und sie töten einen nach dem anderen. Und am Ende schickt er sogar seinen Sohn, weil er denkt, die werden ja nicht so frech sein und meinen Sohn töten. Und dann töten sie am Ende sogar den Sohn. Und Jesus weiß ganz klar, ich bin dieser Sohn. Dieses Gleichnis, das hat Jesus auf sich selbst hingedeutet und die Pharisäer, die Juden, die Umstehenden, die wussten ganz genau, was Sache ist, was Jesus damit meint. Diese Abgesandten waren die Propheten des Alten Testaments. Einer nach dem anderen wurde von Gott gesandt und getötet und am Ende würden sie Gottes Sohn töten. Und nun sagt Jesus wieder etwas Ähnliches, indem er von sich selbst sagt, er ist nicht nur der Sohn, der gesandt wird, er ist selbst der Weinstock. Und er macht deutlich, dass die Zugehörigkeit zu Gott kein ethnisches Erbe ist. Es ist nichts, das man automatisch bekommt, indem man in eine Familie oder in ein Volk hineingeboren wird, sondern es ist eine Frage der Beziehung, eine Sache des Herzens. Für uns, für dich heißt das übertragen, du kannst nicht erst dann ein Kind Gottes sein oder deshalb ein Kind Gottes sein, weil dein Vater oder dein Großvater ein Kind Gottes ist. Du musst selbst durch Jesus ein Kind Gottes werden, egal zu wessen Familie du gehörst. Dieser Gedanke kommt uns jetzt vielleicht so selbstverständlich vor. Ich arbeite in einem Missionswerk und ich habe mit einer Frau mal telefoniert, die der Meinung war, sie kann kein Kind Gottes werden. Warum? Weil ihre Mutter in okkulten Dingen verhaftet war. Und sie war fest davon überzeugt, sie kann deshalb kein Kind Gottes werden. Was für eine schlimme Vorstellung. Ich weiß nicht, ob du vielleicht ähnlich denkst, du kannst kein Kind Gottes werden, Gott will mit dir nichts anfangen, weil du vielleicht eine ganz schlimme Kindheit erlebt hast. Weil vielleicht deine Eltern dich nicht geliebt haben und du dir deswegen nicht vorstellen kannst, dass Gott dich lieben könnte. Nein, in Jesus hast du die Möglichkeit, Teil der Familie Gottes zu werden. Egal, wo du herkommst. Egal, was du erlebt hast. Egal, was Schlimmes in deinem Leben geschehen ist. Ich habe vorhin kurz Psalm 80 angesprochen, in dem es darum geht, dass Gott einen Weinberg aus Ägypten ausgegraben und in Israel eingepflanzt hat. Und Gott hat diesen Weinberg gehegt und gepflegt, sodass dieser Weinberg sich ausbreiten konnte. Aber dann, weil dieser Weinberg keine Frucht bringen wollte, hat Gott ihn zur Strafe für den Ungehorsam seines Volkes, hat er erst die Umzäunung abgebrochen, den Schutz niedergerissen, sodass Wildschweine den Weinberg plündern konnten. Und dann heißt es in Psalm 80, Vers 15, ab Vers 15, Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, schau vom Himmel und sieh und suche diesen Weinstock heim und beschirme, was deine Rechte gepflanzt hat. Den Sohn, den du dir hast stark werden lassen, er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgehauen. Vor dem Schelten deines Angesichts kommen sie um. Und jetzt passt auf. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. So werden wir nicht von dir abweichen. Belebe uns und wir werden deinen Namen anrufen. Jahwe, Gott der Herrscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Dieser Psalm enthält eine so klare messianische Prophezeiung. Hier sehen wir, dass Jesu Kommen keine Notlösung war. Gott hat nicht irgendwie gesehen, oh nein, der Weinberg bringt keine Frucht, deswegen muss ich irgendwie helfen, sondern von Anfang an hat Gott geplant, ich weiß, mein Volk wird sich nicht bewähren. Mein Volk wird keine Frucht bringen, deswegen werde ich meinen Sohn schicken. Nachdem Gott seinen Weinstock entwurzelt hat, weil sein Volk seinen Schöpfer verlassen hat, sendet er seinen starken Sohn. Einen Menschensohn, der kommen wird, um diesen Weinstock wiederherzustellen. Er wird sein Volk wiederbeleben. Er wird den Weinstock Gottes wiederherstellen. Dieser Menschensohn in Vers 18 ist nichts anderes, kein anderer als Jesus Christus. Er kam, um ein neues, erneuertes Volk aus allen Sprachen und Nationen zu gründen. Ein Volk, das mehr tun wird, als sich an das Gesetz des Mose zu halten. Ein Volk, von dem es im Alten Testament heißt, dass das Gesetz Gottes auf dem Herzen trägt und das selbst zum Tempel Gottes wird. Zu Jesus gehören bedeutet also weit mehr als in die Kirche oder in den Gottesdienst zu gehen. Es ist weit mehr als das Auswendiglernen von Bibelversen oder die Reihenfolge der biblischen Bücher zu kennen. Zu Gottes auserwähltem Volk zu gehören, heißt zu Jesus zu gehören. Indem Jesus sich in Vers 1 als der wahre Weinstock bezeichnet, sagt er nicht, dass das, was vorher war, falsch war. Der Weinstock im Alten Testament war nichts Falsches. Er war nicht unwahr. Er war Gottes wahres Volk. Aber der wahre Weinstock bedeutet hier wahr im Sinne von vollkommen. So wie das wahre Brot im Alten Testament, das vom Himmel herabkam, auch kein falsches Brot war. Es war vom Gott gesandt. Es war notwendig, um am Leben zu erhalten. Es wurde von Gott gesandt, aber es war nicht das Brot, das für immer sättigt. Und so wie der Jesus eben in der wahre Tempel ist, während der vorherige Tempel selbst von Gott in Auftrag gegeben wurde. Er war nützlich, aber eben nur vorübergehend, wie Hebräer 8 sagt. Aber Jesus spricht noch weiter. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben, in Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das zeigt uns, zu Gottes auserwähltem Volk zu gehören, heißt, in Jesus zu bleiben. Jesus sagt hier, von nun an ist das entscheidende Merkmal für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, dass man in Jesus bleibt. Mit diesem Satz trennt Jesus erstmal sozusagen alle vom Weinstock ab, die glauben, sie gehören automatisch dazu, weil sie hineingeboren seien. Und dann im nächsten Atemzug zeigt er, wie man dazugehören kann. Es ist, als würde Jesus sagen, ihr seid nicht der Weinstock, sondern ich bin es, aber ihr seid die Reben. Wenn ihr Teil des Weinstocks sein wollt, dann könnt ihr das nicht einfach erben. Ihr müsst in mir sein, um Teil des Weinstocks zu sein. Aber ihr müsst auch in Jesus bleiben. Und was genau heißt das, in Jesus bleiben? Was bedeutet das, in Jesus zu bleiben? Das hört sich ja erstmal ganz schön und richtig an. In Jesus bleiben hört sich sehr, sehr fromm an. Das gebrauchen wir auch sehr oft. Aber die Frage ist, benutzen wir das richtig oder verbinden wir damit was Richtiges, in Jesus bleiben? Tatsache ist ja, wir können irgendwie nicht in Jesus bleiben, das heißt in seiner Nähe sein, weil Jesus ist erstmal nicht sichtbar da, so wie bei den Jüngern damals. Die Jünger waren ja kurz danach in der großen Krise, weil er sagte, ich gehe weg. Ne, im nächsten Kapitel, Kapitel 16, sagt Jesus, ich werde weggehen, aber ich werde euch nicht alleine wie Waisen zurücklassen. Und da waren sie erstmal in der großen Krise, weil sie dachten, Jesus bleibt eine ganze Weile hier. Wir können nicht sichtbar in Jesu Nähe bleiben. Ich kann also nicht einfach bei ihm sein. Was bedeutet es dann, in Jesus oder in seiner Nähe zu sein? Erstmal hat es ganz klar was mit Glauben zu tun, mit Vertrauen auf Jesus. Denn darum geht es im gesamten Johannesevangelium. Das ist das Kernthema des Johannesevangeliums, Glaube. Zum Beispiel Johannes 20, Vers 31, da schreibt Johannes, das ganze Buch ist geschrieben, damit ihr glaubt. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 26, wir sind durch den Glauben an Jesus, in Jesus. Trotzdem bedeutet in Jesus bleiben noch mehr als nur glauben. Bleiben ist sowas Ähnliches wie ein Versprechen. Es hat was mit Beständigkeit zu tun. Ich möchte mal versuchen, das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Die meisten von euch sind verheiratet oder waren verheiratet. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, in der ihr frisch in euren heutigen Ehepartner verliebt wart? Versucht mal euch an diese Zeit erinnern. Man hat alles Mögliche oder auch Unmögliche getan, um Zeit mit diesem Menschen zu verbringen. Man wollte ihn für sich gewinnen. Man war vernarrt ineinander. Ich hoffe, bei manchen ist das heute noch so. Hoffe ich, sag mal ja, das ist heute noch so. Auch nach 60 Jahren hoffentlich. Und zwar so sehr wart ihr vernarrt ineinander oder seid ihr immer noch, dass eure Freunde teilweise genervt von euch waren oder seid oder sind. Und man konnte gar nicht mehr oder ihr könnt gar nicht ohne den anderen leben. Und ihr wolltet damals, als ihr noch frisch verliebt wart, den anderen immer besser kennenlernen und in der Beziehung zu dem anderen wachsen, weil ihr ihn so toll fandet. Empfindest du etwas Ähnliches in Bezug auf Jesus? Das ist gut. Bist du auch nach 30 oder 50 Jahren so in Jesus vernarrt, dass andere das sehen? Das ist nicht, natürlich nicht zu allen Zeiten so, wie in der Ehe. Es gibt Zeiten, da denkt man, boah, wie konnte ich diesen Menschen bekommen als Ehepartner? Wie konnte ich wirklich, ich weiche mal ein bisschen von meinem Skript, aber manchmal wache ich morgens auf und gucke meine Frau an und dann denke ich mir, wie kam sie auf den Gedanken, sie ist wirklich eine strukturierte und wirklich eine organisierte und wirklich eine perfekte Frau und hat so viel Grund, über ihrem Mann die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und tut es nie. Hat so viel Geduld. Und ich bin so begeistert oft von ihr. Und wie viel mehr muss uns das bei Jesus passieren? Wie viel mehr bei Jesus, der noch viel mehr Geduld hat und noch viel mehr Grund, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, aber es niemals tut. Der noch mehr Liebe zu uns hat. Weißt du, dass du ohne Jesus nicht leben könntest, dass du ohne ihn aufgeschmissen bist, dass du ohne ihn nichts tun kannst? Mit Jesus zu leben bedeutet, dass er in dir lebt. Dass deine Gedanken, Gefühle, Absichten und Wünsche auf ihn ausgerichtet sein sollten. Auf seine Absichten, Wünsche, Gedanken und Gefühle. Aber dann sagt Jesus, und ich hole uns jetzt aus diesem romantischen Gedanken mal raus, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen. Wie die Rebe und er verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Jetzt wird's hart. Ich meine, zu sagen, dass wir ohne Jesus nichts tun können, das ist eine Sache. Und das muss sagen, das fällt mir nicht schwer, das anzuerkennen. Das fällt mir wirklich nicht schwer, weil ich kenne meine Schwachheiten. Und ich weiß, dass ich ohne Jesus nichts tun kann. Aber dann zu sagen, dass wir abgeschnitten und weggeworfen werden, wenn wir nicht in ihm bleiben, das ist hart. Kann ich wirklich meine Errettung verlieren? Kann es wirklich so sein, dass ich morgens aufwache und Jesus sagt, so, du hast dich nicht bewährt, du hast versagt, jetzt ist vorbei. Nein, das passt eindeutig nicht zu dem, was Jesus im Rest des Johannesevangeliums sagt. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und geht nicht verloren. Jesus sagt also nicht, dass Menschen, die ihm wirklich angehören, jemals wieder verstoßen werden. Diejenigen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die, die er gerechtfertigt hat, die wird er auch verherrlichen. Oder die hat er verherrlicht, sagt Paulus im Römer 8. Das ist eine Kette, die niemals unterbrochen werden kann. Dennoch sagt Jesus, und das sagt die Bibel an mehreren Stellen klar und deutlich, und wir müssen das auch klar und deutlich hören, man kann eine äußere Verbindung zum Volk Gottes haben, eine äußere Verbindung zur Gemeinde, zu anderen Christen und doch keine echte Frucht sein. Es gibt alle möglichen Menschen, bei denen es rein äußerlich aussieht, als haben sie eine Beziehung zu christlichen Dingen, denen es aber völlig an der geistlichen Beziehung zu Jesus fehlt. Und das Ende dieser Leute ist schrecklich. Und deswegen ist das hier eine ernste Warnung von Jesus, die wir hören müssen. Wir müssen in Jesus bleiben, dann zeigt sich, ob wir Frucht sind oder nicht. Doch dieses Bleiben meint keine Bewährung, sondern eine Bewahrung. Jesus sagt also nicht, wir seien nur dann echte Christen, wenn wir uns als solche bewähren, sondern weil wir zu Christus gehören, müssen wir zwei Dinge bewahren. Und dazu komme ich gleich. Karl Friedrich Keil, das sind Alttestamentler, die sind Keil und Delitzsch, sind immer so im Doppelpack bekannt. Karl Friedrich Keil, Keil und Delitzsch haben immer sehr gegen die aufkommende Bibelkritik damals, Anfang des 20. Jahrhunderts gekämpft. Der sagte, Jesus will damit nicht sagen, dass das Bewahren seiner Worte über ihr Bleiben in ihm entscheidet, sondern dass das Bleiben in ihm das Halten seiner Worte nach sich zieht. Das ist das Entscheidende. Also das, ich sage es nochmal, Jesus will damit nicht sagen, dass das Bewahren seiner Worte über das Bleiben in ihm entscheidet, sondern dass das Bleiben in ihm das Halten seiner Worte nach sich zieht. Und ich komme jetzt zur praktischen Anwendung. Wenn wir zu Christus gehören, müssen wir drei Dinge bewahren, nämlich sein Wort, seine Liebe und seine Gebote. Erstens, in Jesus zu bleiben, heißt, in seiner Liebe zu bleiben. Schauen wir uns mal Vers 9 an. 15 Vers 9. Wie der Vater mich geliebt habe, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ein wesentlicher Aspekt, in Jesus zu bleiben, besteht darin, sich daran zu erinnern, und zwar immer wieder, wie sehr Gott uns in Christus geliebt hat. Denn Jesu Liebe ist kein sentimentales Gefühl, sondern sie wurde ganz praktisch für uns sichtbar. In Jesu Kommen, dass er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Er wurde Tag und Nacht von Engeln verehrt und angebetet und gepriesen, und er hat diese Herrlichkeit, ungetrübte Herrlichkeit im Himmel verlassen und ist auf diese Erde gekommen, hat ein Leben geführt, der Herausforderung, des Leids, der Anfechtung, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, ist stellvertretend für uns gestorben. Das ist die ganz praktische Liebe Jesu, wo sie für uns sichtbar wird. Aber hier müssen wir uns die Frage stellen, was kann in unserem Leben denn passieren, was dazu führen könnte, dass wir uns von diesem herrlichen Jesus wegbewegen wollen? Sind es Leid, Enttäuschung, Versuchung? Im Gleichnis vom vierfachen Acker fällt in Jesus einige Dinge, die beim Menschen dazu führen, dass sie ihren mit Jesus begonnenen Weg wieder verlassen und deshalb keine Frucht bringen. Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von einer Frau, die sagte, sie weiß nicht, was mit ihr nicht stimmt. Denn, also in der Mission, wo ich arbeite, war ein seelsorgerlicher Brief. Sie sagte, sie weiß nicht, was mit ihr nicht stimmt, denn sie würde immer herausgefordert werden in ihrem Glauben, immer angefochten werden. Freunde würden sie enttäuschen und verlassen. Krankheit, Herausforderung. Und meine Frage an Sie war unter anderem, welche Erwartung haben wir an Gott und an das Leben mit Gott? Wo uns die Schrift ja immer wieder sagt, wir werden durch viele Triebsale ins Reich Gottes eingehen. Das Leben mit Gott ist herausfordernd. Was kann bei dir dazu führen, dass du auf den Gedanken kommen könntest, Jesus enttäuscht mich, ich habe es mir anders vorgestellt? Wir werden nicht fähig sein, an Jesus festzuhalten, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass Jesus für uns da ist und dass er uns liebt. Gerade in Zeiten der Not, der Anfechtung und der Trauer. Jesus sagt, er liebt uns in Vers 13. Er liebt uns wie Freunde und er liebt uns so sehr, dass er bereit ist, sein Leben für uns zu geben. Nebenbei habt ihr schon mal bemerkt, dass die Bibel niemals direkt davon spricht, dass Gott unser Freund ist. Gott ist unser König, unser Bräutigam, unser Vater, unser Herrscher. Aber er ist niemals unser Freund. Aber umgekehrt nennt er uns Freunde. Tim Keller, das ist ein amerikanischer Pastor, sagte mal in der Predigt über Freundschaft, wir können deshalb mit Gott befreundet sein, weil Gott uns hineinlässt in die Freundschaft mit ihm. Siehst du das in Vers 15? Da steht, wir sind nicht mehr Gottes Sklaven oder Knechte, sondern Freunde Gottes. Ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Er hört nur auf Befehle, er befolgt nur Anweisungen, aber Gott will uns an seinem Leben teilhaben lassen. Er hat uns sein Wesen, seine Geheimnisse offenbart. Ich hoffe, dass dein Ehepartner dein bester Freund ist und dass er dich gut kennt und ihr Dinge voneinander wisst, die sonst niemand weiß. Natürlich habt ihr auch andere Freunde. Sie geben euch Ratschläge und manchmal auch vielleicht verletzende Ratschläge. Manchmal verletzen Freunde durch Ratschläge, aber das Recht haben sie sich verdient, denn sie sind Freunde. Okay? Denn du hast sozusagen dein Leben geöffnet und deine Freunde hineingelassen. Und wie viel mehr sollten wir das bei Jesus tun? Ihm vertrauen, weil wir wissen, er lässt uns nie im Stich und er tut uns niemals Unrecht. Selbst dann, wenn wir durch Lebensabschnitte gehen, wo wir das Gefühl haben, Gott verletzt uns gerade. Selbst wenn wir das Gefühl haben, wir verstehen Gott nicht und er tut gerade Dinge in unserem Leben, die wirklich wehtun und die keinen Sinn ergeben. In solchen Fällen sollten wir uns daran erinnern, dass die Liebe Gottes unendlich ist. In ihrer Fülle, Weisheit und Macht. Jesus liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und weil er dich liebt, wird er dir auch helfen, in ihm zu bleiben. Zweitens, um in Jesus zu bleiben, müssen wir auch seine Worte in uns bleiben. Vers 7. Da lesen wir: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das ist ein erstaunlicher Punkt, dass Jesus sich hier fast mit seinen Worten gleichsetzt. Jesus und seine Worte sind praktisch austauschbar. Wir dürfen aber jetzt nicht den Fehler machen und die Bibel und Jesus gegeneinander ausspielen. Das gibt es tatsächlich. Ich habe schon Leute sagen hören, die sagten, wenn du Jesus hast, brauchst du die Bibel nicht. Ja? Weil Jesus spricht ja zu dir durch seinen Heiligen Geist. Und dann ist die Bibel sozusagen nur der Anfang und wenn du mit Jesus unterwegs bist, brauchst du die Bibel nicht mehr. Und das ist natürlich Quatsch, das wisst ihr. Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, in Vers 10, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in meiner gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also Jesus braucht hier beides austauschbar. Wollt ihr in mir bleiben, dann bleibt in meinem Wort. Damit gibt Jesus uns eine sehr, sehr praktische Anleitung, wie wir in ihm bleiben können. Je mehr wir in Gottes Wort zu Hause sind, umso mehr sind wir in Jesus zu Hause. Auch hier geht es nicht um das Erfüllen von irgendwelchen Pflichten, sondern um eine Beziehung. Um eine beziehungsmäßige Gewohnheit, regelmäßig Zeit mit Gottes Wort zu verbringen. Es gibt kein Gebot in der Bibel, du sollst, das 11. Gebot, du sollst jeden Tag stille Zeit haben. Das gibt es nicht. Ne? Trotzdem brauchen wir es. Ich weiß, dass es Lebensabschnitte gibt, zum Beispiel auch für Mütter mit kleinen Kindern. Da gibt es Lebensabschnitte, da ist es herausfordernd, auch mal 5 Minuten stille Zeit zu haben. Das ist schwierig. Und nicht jede Mama ist ein Frühaufsteher. Da wird dann immer gesagt, nein, dann steht auch früher auf, während die Kinder noch schlafen. Das kann nicht jeder. Aber selbst wenn es nur 5 Minuten sind, um einen Abschnitt aus Gottes Wort zu lesen, wir brauchen das. Denn das Ding ist, wir werden nicht von Natur aus mit Gottes Wort gefüllt, aber wir werden von Natur aus mit unseren sündigen Gedanken und Gefühlen gefüllt. Und hier möchte ich mal kurz vorlesen, was Nancy Lade Moss aus einem Andachtsbuch für Frauen zu diesem Thema sagt. Ich sage bewusst, das ist keine Pastorin oder so, sondern es ist eine Frau, die hat ein Andachtsbuch für Frauen geschrieben und das hat mich als Mann sehr, sehr angesprochen. Sie schreibt, wenn diese Gefühle und Emotionen, die jeden Tag in verschiedenen Situationen in uns aufkommen, nicht in die Schranken gewiesen werden, dann führen sie dazu, dass wir etwas denken oder tun, das nicht mit Gottes Willen für unser Leben übereinstimmt. Es wird unsere Sicht auf Gott verzerren und uns davon abhalten, ihn als den treuen, liebenden und aktiv handelnden Gott zu sehen, als den er sich in seinem Wort offenbart. Wir müssen unsere Gedanken und Gefühle in Christus gefangen nehmen, 2. Korinther 10, Vers 5. Und dafür ist die Schrift nötig, sagt sie. Dafür brauchen wir viele, viele Bibelstellen. Es reicht nicht, wenn wir uns einmal pro Woche in einem Gottesdienst setzen. Es erfordert eine tägliche, lebenslange Bereitschaft, sich in die Wahrheit der Bibel zu vertiefen. So wie unser Körper Vitamine zu sich nehmen muss, hilft uns die Schrift dabei, unsere geistlichen Abwehrkräfte zu stärken. Sie schützt uns davor, falsch gesinnt zu sein im geistlichen Kampf und außer Gefecht gesetzt zu werden. Und ich würde ergänzen, und durch sie bleiben wir in Jesus. Und der dritte und letzte Punkt, wenn du in Jesus bleiben willst, halte seine Gebote. Das haben wir gerade in Vers 10 gesehen. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Und dann Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wir sollten nicht erwarten, Gott vollständig zu erfahren, wenn wir seinen Geboten nicht gerne gehorchen. Das ist ein Zusammenspiel. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, dann wird er. Okay? Du bleibst in Jesus, indem du seinem Wort gehorchst. Bleiben ist also kein stilles, passives Warten, bis Jesus mich wieder ganz weich werden lässt und mir Gefühle gibt, sondern es ist was Konkretes. Du nimmst sein Wort auf, beschäftigst dich damit, du hältst seine Gebote und du bleibst in Jesus, im Kontakt mit ihm. Und dann trägst du Frucht. Frucht, die von anderen wahrgenommen wird. Zum Beispiel, wenn Leute sehen, okay, der hat mehr Geduld auf einmal. Sein ganzes Verhalten schmeckt nach mehr Gnade, nach mehr Freundlichkeit. Etwas an dir riecht mehr nach mehr Selbstbeherrschung. Und dann, wenn wir an den Anfang zurückgehen von Jesu Rede, wo steht, dass jede Rebe, die keine Frucht bringt, abgeschnitten wird und jede Rebe, die Frucht bringt, gereinigt wird, dann ist das eine gute Nachricht für uns Christen. Denn wenn du gerade beschnitten wirst, gereinigt wirst und du das Gefühl hast, dass das eine Zeit ist, in der Gott dich gerade zurechtstutzt, dann bedeutet das, dass er Unkraut entfernt aus deinem Leben. Dass er negative, schädliche Dinge entfernt. Weil er will, dass du gute Früchte trägst, weil er dich liebt. Ich bin seit ungefähr 7 Jahren Besitzer eines Gartens und ein Garten bedeutet auch immer viel Arbeit. Ganz besonders, wenn der Winter vorübergeht und der Frühling kommt, dann gibt es immer wieder was zum Zurechtstutzen. Und das bedeutet aber auch, dass es Leben gibt und dass es da drin etwas wert ist, zurechtgestutzt zu werden. Wir haben in unserem Garten zum Beispiel einen Mirabellenbaum. Der wurde die letzten Jahre schlecht zurechtgestutzt. Deswegen bringt er auch keine Frucht. Und den müssen wir, glaube ich, umhauen. So schwer es mir fällt, weil mein Opa den gepflanzt hat. Aber wenn man die Erfahrung macht, dass Gott einem Leben zurechtstutzt und daraus wirklich Frucht entsteht, dann ist das was Herrliches. Und Jakobus beschreibt das so. Haltet es für reine Freude, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet, weil ihr wisst, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die keinen Makel entstellt. Gott weiß, dass es nötig ist, dass wir zurechtgestutzt werden, weil er uns liebt. Dieser Prozess des Bleibens, Wachsen und Beschneidens dient nicht dazu, uns möglichst viele Schmerzen zu bereiten, sondern um uns Freude zu bereiten, das sagt Jesus, damit unsere Freude vollkommen ist. Deshalb müssen wir wissen, welche Schritte wir gehen müssen, damit uns das leichter fällt, nämlich indem wir die tägliche Kraft aus Gottes Wort schöpfen, indem wir Jesu Liebe als Vorbild nehmen, für unsere Liebe zum Nächsten und indem wir wegen der Freude an Jesus die scheinbaren Freuden der Versuchung ausblenden, weil wir darauf vertrauen, dass Gott für uns alles ist und dass er unsere Freude vollkommen machen will. Lasst mich beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Bild, diese Illustration haben und dass es viel mehr ist als das, dass es uns wirklich Wahrheiten vermittelt, dass du in uns am Arbeiten bist, dass du uns Leben schenkst, und zwar nicht einmal nur am Anfang, sondern durch und durch, dass du uns am Leben hältst, weil du uns an dir festhältst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns erwählt hast und es in deiner Kraft und Gnade liegt, dass wir auch wirklich Frucht bringen. Deswegen halte uns fest, gebrauche uns und schenk durch deinen Heiligen Geist, dass wir wirklich Frucht bringen, die dich ehrt, die anderen Menschen Freude bereitet und die vielleicht sogar dazu führt, dass Menschen, die dir noch fern sind, in dir ihren Retter, ihren Weinstock finden, Herr. Amen.